Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Mein Name ist Martin Mühre, wer mich noch nicht kennt. Ich bin so einer der ältesten Bibelstudenten aus Wiedenest, bin da jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Aber ich bin da jetzt abgelöst worden. Ich bin da nicht mehr der Methusalem, sondern da ist jetzt noch eine Dame angefangen, die ist jetzt 64, die ist noch ein paar Jahre älter wie ich. Ne? Und ja, zu der Ausbildung gehören auch einige Praktika im Ausland. Und so war ich dann in mehreren Ländern, in Albanien, in Griechenland, in Athen. Da ging es in erster Linie um Farsi-sprechende Flüchtlinge, auch in Albanien. Und die letzte Reise, die war dann nach meiner Predigt hier in der Gemeinde in die Türkei. Und da ging es auch um Farsi-sprechende Flüchtlinge. Wir waren ein internationales Missionarsteam und in der Türkei leben offiziell circa 2 Millionen Flüchtlinge. Das ist allerdings viel zu wenig. Man schätzt mehr als das Doppelte. Es müssten mindestens 5 Millionen Flüchtlinge sein, die inzwischen in der Türkei festsitzen, kann man schon fast sagen. Und davon sind alleine mindestens 1 Million Farsi-Sprechende. Farsi-Sprechende bedeutet Iraner und Afghanen. Ne, die altpersische Sprache. Ja, und die zweiwöchige Reise führte uns dann so einmal quer durch die ganze Türkei, vom Westen, von Izmir bis nach Osten an die syrische Grenze, nach Hatay. Ja. Und das Ziel der Reise war es jetzt eigentlich, so erste Kontakte zu knüpfen zu Flüchtlingen, aber auch zu Kirchen, Vereine und anderen Organisationen, um eine Basis für die zukünftige Missionsarbeit in der Türkei zu schaffen. Ne? Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, nicht viele, weil der Schwerpunkt soll ja heute auf der Predigt liegen. Wenn wir das erste Bild, ich gucke mal, ob das jetzt klappt. Erste Bild? Nein, das ist noch nicht das erste. Ja, das ist so ein kleines Gruppenfoto von den Missionaren. Also da waren natürlich auch Afghanen da, die selber mal Flüchtlinge waren. Und ja, und wir waren da in Adana, da fing die Reise an. Und ganz rechts, das ist der Pastor der baptistischen Gemeinde aus Adana. Und seine Frau, die steht da auch daneben. Und wir hatten die Gemeinde da besucht. Das war so einer der ersten Anlaufpunkte. Das ist die kleine Kirche, die befindet sich in einem Wohnhaus in Adana im zweiten Obergeschoss und ist natürlich recht klein, ist so eine, wie so eine kleine Hauskirche, ist aber offiziell zumindest als Verein angemeldet, die Baptistengemeinde. Allerdings ja, darf man natürlich nicht vergessen, dass die Staatsreligion in der Türkei der Islam ist und dementsprechend natürlich das nicht so offiziell als Kirche laufen darf. Ne? Das Kind bekommt dann einen anderen Namen, aber wie gesagt, das war eben so geregelt und das ist schon für die Türkei ein Riesenfortschritt, wenn man sich da so offiziell versammeln kann. Ne? Ja. Dann haben wir auch Selbsthilfevereine besucht. Zum Beispiel hier haben wir einen afghanischen Selbsthilfeverein, der sich aus 50 Familien in Nide gegründet hat. Und dort hilft man sich vor allen Dingen, dass man die Kinder auch zusätzlich ausbildet, dass sie Englisch lernen, vielleicht auch Deutsch mal. Und auch vor allen Dingen die Behördengänge und diese vielen alltäglichen Probleme. Und diese Selbsthilfevereine sind natürlich auch durch alle Konfessionen durch. Also da sind genauso Muslime wie Christen zusammen oder eben ganz Ungläubige. Und bin ich wieder zurück. Also ich muss mal da drauf zeigen. Ja, und dann waren wir natürlich auch häufiger eingeladen bei iranischen und afghanischen Familien zum Essen. Ja, wir als Lebensälteste hatten dann den Vorrang, wir durften mal auf dem Sessel sitzen. Ja, wir durften mal ganz bequem sitzen. Jetzt waren wir nicht undankbar dafür, für den kleinen Vorzug. Ja, und das ist ja eigentlich auch so, ja, nicht nur, dass es um Gäste geht, sondern das ist auch eigentlich Ausdruck dieses Kulturkreises, der ja ein ziemlich ganz anderer ist wie unserer, wo eigentlich so dieses Ehren oder dieser Respekt auch vor älteren Menschen verloren gegangen ist. Der ist dort eben nicht verloren gegangen und wird dort auch, sage ich mal, gepflegt. Ja. Ja, und dann sind wir auch so ziemlich zum Abschluss der Reise dann Richtung syrische Grenzen in das Erdbebengebiet nach Hatay gereist. Und dort sieht es immer noch katastrophal aus. Das Erdbeben war ja letztes Jahr im März. Und bei dem Erdbeben sind rund 60.000 Menschen getötet worden. Das ist so, als wenn hier von Bergisch Gladbach mehr als die Hälfte der Einwohnerschaft auf einen Schlag getötet wird. Und da sieht es immer noch katastrophal aus und man fängt dort an aufzubauen. Aber das wird noch viele Jahre dauern, bis man das alles irgendwie wieder in Ordnung gebracht hat. Na, eins hatte ich noch, aber ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist auch von der Baptistengemeinde in Hatay das Gemeindegebäude, das ist jetzt nicht das Gemeindegebäude, so groß ist das nicht, die hatten nur ein kleines, aber das ist auch völlig zerstört worden in Hatay. Und das wird jetzt wieder aufgebaut, größer als je zuvor, dank vieler Spenden. Man wird dort auch Gästezimmer einrichten, so dass, und wie es jetzt auch schon ist, dass da freiwillige Helfer, aber auch Bibelschüler aus der ganzen Welt dort helfen, um das Gemeindehaus wieder aufzubauen und auch der Nachbarschaft und den Menschen dort zu helfen. Ja, zum Abschluss der Reise waren natürlich, haben wir auch ein paar Sehenswürdigkeiten mitgenommen. Sprich, wir waren auch in Izmir in der Nähe von, wir waren im antiken Ephesus, wo Paulus ja auch war. Und auch am Geburtshaus des Paulus in Tarsus, was nicht weit ist von, entfernt ist von Adana. Und auch in der berühmten unterirdischen Mönchstadt Pappadokia. Ja, und jetzt möchte ich zu dem heutigen Predigtthema kommen. Und das heutige Predigtthema lautet ein Altar für die Sehnsucht. Als biblische Grundlage für die Predigt, und das wurde heute hier schon auf Farsi und Russisch vorgelesen, ist die Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Paulus in Athen. Ich möchte heute mit euch über die Sehnsüchte der Menschen mich unterhalten und mit euch sprechen darüber, ob wir Antworten darauf haben. Warum möchte ich das? Weil ich der Überzeugung bin, dass viele Menschen heutzutage auf der Suche sind und mehr als je zuvor nach einem Halt außerhalb unserer sichtbaren Welt. Viele Menschen suchen zum Beispiel einen Halt, eine Standfestigkeit in Sekten mit speziellen religiösen Weltanschauungen, wo das Leben in einem festen Denk- und Lebensschema die Verbindung zu Gott garantieren soll. Andere flüchten in den Okkultismus und in die Magie, um durch feste Methoden eine Verbindung zum Jenseits aufzubauen und dadurch Sicherheit und Macht zu erfahren. Wieder andere suchen Antwort in der Esoterik, in fernöstlichen Religionen oder in astrologische Zusammenhänge mit Sternzeichendeutung. Zweitens, viele Menschen sind ganz intensiv auf der Suche nach Antworten für ihr Leben. Allerdings herrscht eine große Verunsicherung, denn die alten Antworten haben keinen Bestand mehr. Mittlerweile haben die meisten gemerkt, dass Wohlstand und Erfolg nicht alles sein kann. Sie suchen nach einem tieferen Sinn für das Leben. Die alten dörflichen Formen und der große Familienverband, die Geborgenheit gaben, gibt es so nicht mehr. So sucht man eine neue Geborgenheit, aber wo? Auf der anderen Seite besteht in der heutigen Gesellschaft eine große Toleranz. Das Wort Toleranz ist abgeleitet aus dem lateinischen Wort tolare, welches in etwa bedeutet, etwas ertragen, etwas erdulden oder etwas aushalten. Diesen ursprünglichen Sinn des Wortes tolare oder Toleranz hat man heute völlig verdreht. Man versteht unter Toleranz heutzutage eine Beliebigkeit, Gleichgültigkeit. Im Klartext heißt das, man kann alles vertreten und glauben, jede neue Idee wird aufgesaugt. Sie muss nur einen tollen, exotischen Namen haben. Ich sage mal als Beispiel diese Gender- und Geschlechterdebatte. Man kann alles denken, tun und lassen. Es wird alles toleriert bzw. hingenommen, weil man einfach keine letztgültigen Antworten auf die Grundlagen des Lebens hat. Die Bibel hat natürlich eine Antwort darauf. Und zu diesem Zweck möchte ich in der heutigen Predigt mit euch eine kleine Zeitreise, 2000 Jahre zurück, in das damalige Athen machen. Und zwar genau genommen in die Zeit 50 nach Christus, wo der Apostel Paulus im Rahmen seiner Missionsreise nach Athen kommt und dort nämlich auf ganz ähnliche Verhältnisse trifft, wie wir sie heute auch haben. Wie schon am Anfang gesagt, bildet die Grundlage für das heutige Predigtthema die Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34, Paulus in Athen. Und ich lese den Text aus der Bibel jetzt vor. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir mehr erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne hören, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten, und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie nun von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Soweit das Kapitel 17 aus der Apostelgeschichte. Ich beginne mal mit dem Vers 16. Klappt das mit dem Bild, Vers 1? Ich lese vor. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Nun ist Paulus in Athen. Es war nicht sein eigener Plan, der ihn in dieses geistige Zentrum der Zeit geführt hat. Athen war zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Metropole mehr, sondern war nur so eine kleine Provinzstadt. So circa 5000 Einwohner hatte Athen. Und das war auch sicherlich ein wesentlicher Grund, warum Paulus gar keine Reise dorthin geplant hatte, nach Athen, auf seiner zweiten Missionsreise. Allerdings war Athen immer noch ein geistiges Zentrum in Griechenland, wo zahlreiche Bildungstouristen zu Besuch kamen, um ehrfürchtig die Spuren der Philosophen Sokrates, Platon und Perikles zu suchen. Außerdem hatte die Stadt einflussreiche Unterstützer und so gehörte Athen zu den privilegierten Städten im Römischen Reich mit einem entsprechenden Reichtum und Wohlstand. Es ist Paulus sicherlich schwer gefallen, in dieser fremden Welt ohne seine Gefährten und Beter zu sein. Aber Paulus wäre ja nicht Paulus, wenn er die lange Zeit seines Aufenthaltes in Athen nur mit Warten ohne Aktivität verbringen würde. So hat er als erstes damit angefangen, sich gründlich in Athen umzusehen. Um die Athener Bürgerschaft und die dort wohnenden Fremdlinge besser kennenzulernen, Ein Schwerpunkt lag natürlich darauf, wie deren geistliches Glaubensleben aussah. Die vielen Tempel- und Götterstatuen in der Stadt erfüllten Paulus' Herz mit Kummer und Zorn. Er sieht als der, der den heiligen, lebendigen Gott kennt, hier die ganze Verirrung der Menschheit. Auch wenn Athen nicht mehr die große Metropole war, so war es doch immer noch die Universitätsstadt, wo viele Menschen ihre geistige Bildung suchten. Doch die Menschen dieser Stadt gingen völlig an Gott vorbei, in der Fülle ihrer Religionen und Weltanschauungen. Die Griechen hatten früher auch mal feste Vorstellungen vom Leben gehabt. Diese waren geprägt von ihren früheren Religionen und den Philosophen. Damit war es jetzt aber vorbei und es herrschte eine große Verunsicherung und als Folge eine Beliebigkeit der Weltanschauung, quasi eine Parallele zu unserer heutigen Zeit. Kommen wir zum Vers 17, ich lese vor. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Aber auch die innerliche Entrüstung von Paulus währte nicht lange. Paulus bleibt und ist, wer er ist. Er ist der Missionar. Er beginnt mit der täglichen Verkündigung bei den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge. Und auf dem Markt auch. Auch Athen wird eine kleine Synagoge gehabt haben, wo sich Juden und Gottesfürchtige trafen. Übrigens mit Gottesfürchtigen waren Menschen gemeint, die keine Juden waren, aber sich zu den Riten und Bräuchen des Judentums vollständig bekannten und diese mit ihnen zusammen auch vollzogen. Was bei dieser Verkündigung in der Synagoge schlussendlich herauskam, davon kann man nichts in der Apostelgeschichte lesen. Der Marktplatz oder auf Griechisch auch die Agora war für Paulus eine sehr gute Möglichkeit, jetzt mal ausschließlich nur zu den Heiden zu reden. Ich lese den Vers 18 vor. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Als Paulus anfing zu reden auf dem Marktplatz, da hat es nicht lange gedauert, bis sich einige Philosophen unterschiedlicher Couleur anfingen, mit Paulus zu streiten. Einige von den Philosophen beleidigten Paulus sogar als Schwätzer. Das ausgerechnet von Philosophen, wo doch Philosophen wie Immanuel Kant und andere die These aufgestellt haben, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Ein vernunftbegabtes Wesen wird sicherlich nicht aus Habgier und Mordlust töten oder die eigene Umwelt zerstören. Es ist schon bezeichnend, dass ein großer Philosoph wie Sokrates bei Fragen nach dem eigenen menschlichen Dasein, verbunden mit dem Ziel und dem Sinn seines Lebens, zu dem Eingeständnis kommt, ich weiß eigentlich nichts, dass ich weiß, beziehungsweise dass ich nichts weiß. Die Philosophen sehen auch einen von Gott gelösten Menschen, der grundsätzlich auf sich allein gestellt ist und seine eigentliche Wahrheit niemals finden wird. Das ist ja auch kein Wunder, denn die eigentliche Wahrheit seiner Existenz und damit seiner Identität kann der Mensch nur in einer Beziehung zu einem zum lebendigen Gott finden. Das heißt, auf meine existenziellen Fragen des Lebens, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, bekomme ich nur Antworten in einer Beziehung zum lebendigen Gott. Kein noch so schlauer Mensch und Philosoph kann mir auf diese Fragen eine Antwort geben. Andere Philosophen hören Paulus seiner Verkündigung nur ganz oberflächlich zu und vermuten, dass er von fremden Göttern redet. Sie hatten ja davon gehört, dass da vom fernen Orient herkommend immer neue Götter auftauchen. Jetzt hören sie von Jesus und einer Auferstehung. Auferstehung heißt auf Griechisch Anastasis. Und so glauben manche, man habe es mit einem Jesus als Gott zu tun und seine göttliche Gemahlin Anastasis. Ich lese jetzt die nächsten Verse, 19 bis 21. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unseren Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Offensichtlich hat dann doch die Neugier bei den Athenern gesiegt, als sie ihn mit zum Areopag nahmen, um mehr von ihm zu erfahren. Lukas als Schreiber der Apostelgeschichte lässt es sich nicht nehmen, im Vers 21 die extreme Neugier der Athener Bürger nochmal extra zu betonen. Außerdem scheinen die Zuhörer auch nicht richtig schlau aus seinen Ausführungen geworden zu sein. Sie wollen nun noch mal genau hören, was das für eine neue Glaubenslehre ist und was es damit auf sich hat. Ich komme zum Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Nun steht Paulus auf dem Areopag. Bei dem Areopag handelt es sich um einen Berg, ich würde mal sagen, eher ein kleiner Hügel unterhalb der Akropolis. Und dieser Hügel, der hatte früher als Rats- und Gerichtssitz der Stadt Athen seine Funktion gehabt, aber zur Zeitpunkt von Paulus wurde dieser Hügel, dieser Berg, der Areopag, offensichtlich nur noch als offizieller Versammlungsraum genutzt, der so circa 100 Personen Platz bot. Und er spricht die Versammlung auch nicht an, wie üblich, mit Brüdern, was er sonst tut. So hat er aber nur Juden, Gottesfürchtige und Christen angesprochen. Paulus' Ansprache mit ihr Männer von Athen klärt natürlich sofort die Verhältnisse. Die weitere Aussage, dass er sieht, dass sie ihre Götter sehr verehren, ist sicherlich nicht positiv von Paulus gemeint, aber offensichtlich der Beginn eines geschickten evangelistischen Schachzuges. Denn im Vers 23 sagt er weiter: Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus begegnet hier den Menschen in Athen nicht mit der Haltung, dass sie sowieso alles nur Heiden sind und dass sie nichts wissen und keine Ahnung haben. Das macht er nicht. Er sieht vielmehr, dass sie ein, in Anführungsstrichen, frommes Volk sind, welches offensichtlich verschiedene Götter verehrt und ein, in Anführungsstrichen, wieder gläubiges Volk, das jedem Gott seinen eigenen Tempel baut. Falls sie aber irgendeinen Gott vergessen haben sollten, den sie noch nicht kennen, wird auch für diesen Gott sicherheitshalber ein Tempel gebaut und geweiht dem unbekannten Gott. Paulus erkennt nicht nur hier eine große Frömmigkeit bei den Menschen, er erkennt auch, dass sie teilweise verunsichert sind. Wenn es nun noch mehr Götter gibt, was passiert, wenn wir einen übersehen oder vergessen haben? Darauf baut Paulus auf und gibt in Sicherheit mit folgenden Worten. Ich lese das noch mal vor, was in der Bibel, die Verse 24 bis 32 lese ich noch mal vor, damit wir das noch mal in Erinnerung rufen, was Paulus dort gesagt hat. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten soll den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie nun von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber ein andermal hören. Und die Menschen hören ihm zu. Sie sind interessiert und neugierig, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Als Paulus von der Auferstehung spricht, verspotten sie ihn oder vertrösten ihn auf ein andermal. Was ist passiert? Warum reagieren die Zuhörer beim Thema Auferstehung auf einmal so heftig? Die Griechen haben gemerkt, dass es hier nicht nur um eine interessante neue Lehre oder Person geht, sondern dass es hier um das Ganze geht. Wenn nämlich das stimmt, was dieser Paulus sagt, dann lebt Christus und ist ewig da. Dann sind alle anderen Antworten hinfällig. Dann ist Christus die Antwort auf alle meiner Sehnsüchte. Dann kann ich diese Botschaft nicht einfach einordnen in die Beliebigkeit aller Weltanschauung. Dann muss ich mich entscheiden. Und so reagieren die einen mit Spott und die anderen ausweichend. Und so ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Während es unter den Juden und Gottesfürchtigen in der Vergangenheit zu massenhaften Bekehrungen gekommen ist, bleibt dies hier unter den reinen Heiden aus. Paulus geht aus ihrer Mitte weg und versucht auch kein weiteres Gespräch mehr zustande zu bekommen. Und das hat damit nichts zu tun, dass der Apostel, genau wie alle anderen Verkündiger Jesu auch, nicht bereit ist, das Evangelium bis zum Einsatz seines eigenen Lebens zu verkündigen. Es geht hier vielmehr darum, dass man das Evangelium nicht um jeden Preis an den Mann bringen muss und will. Und dass das in einer Art von Hinterherlaufen endet. Diese Menschen wissen nun um die ganze Größe der göttlichen Gnade und wer sie nicht haben will, der muss in den Tod laufen. Nicht umsonst hat Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 8 an die Korinther geschrieben, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren werden. Torheit, im heutigen Sprachgebrauch Dummheit. Wer an das Kreuz glaubt, das ist eine große Dummheit. Und diese Menschen werden verloren werden. Jeder Mensch hat die freie Willensentscheidung, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, weil Gott keine Menschen als Marionetten will, wo er nur beliebig an den Fäden ziehen braucht, damit sie das machen, was er will. Aber nun kommt doch noch das Erstaunliche. Im Vers 34, ich lese vor, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. In dieser hoffnungslosen und für Paulus sicherlich auch enttäuschenden Situation kommen doch noch überraschend einige Menschen zum Glauben. Gott vollbringt dieses kleine Wunder, dass sich doch noch aus dieser spottenden und auf Ablehnung eingestellten Ansammlung von Athenern eine kleine Schar von Gläubigen herauskristallisiert. Und nun kommen wir zurück in unsere heutige Zeit. Auch heute, 2000 Jahre später, suchen die Menschen immer noch nach Antworten, und zwar nach Antworten auf ihre Sehnsüchte. Was glauben wir? Ist die Botschaft vom auferstandenen Christus auch heute noch die Antwort auf die Sehnsüchte unserer Zeit? Meine Antwort darauf ist ein ganz klares Ja mit Ausrufezeichen. Wir können die Antworten der Menschen geben. Wir können ihnen Antworten geben auf ihre Sehnsüchte. Wir haben die Möglichkeit, die Botschaft Christi durch einfache Bekenntnisse des Glaubens am Arbeitsplatz, in der Familie oder im freien Freundeskreis weiterzutragen. Natürlich ist da auch manchmal etwas Fantasie gefragt, wie bei Paulus jetzt auch, um nicht auf alten Wegen zu erstarren, sondern in der Liebe neue Wege zu finden, um die alte, ewige Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Und nun überlegt, wie ihr die Botschaft ins Herz und in das Leben eines anderen bringen könnt. Die Welt sucht nach einer Antwort auf ihre Sehnsucht. Kannst du sie ihr vorenthalten? Amen.